Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kiek 145. Wir reden über die Eröffnung der 7. Bundesliga-Saison, zu dem kein geringerer als der Bootsherrer und Pokalsieger VfB Stuttgart eingeladen war. Dazu begrüße ich die Vivien.
Hallo zusammen.
Den Ralf.
Hallo Hörer, hallo Jan.
Und den Patrick.
Hallo ihr.
Patrick, bevor wir zu dem eigentlichen Spiel kommen, erzähl ich erstmal was Internet. Wir haben Hörerinnenbrief gekriegt zum Thema Turbine und Berliner Fußball. Und weil es wahrscheinlich eine Hörerin war, die geschrieben hat, habe ich den von einer weiblichen Stimme aus dem Computer vorlesen lassen und er ist hinten rangehangen.
Sehr fachkundig, also hört es euch unbedingt an.
Ja, also der ist nach dem Outro, ist der dran. So, Patrick, jetzt frage ich dich, was macht die 5. Jahreszeit?
Neigt sich langsam dem Ende entgegen. Also wir sind ja alle sehr gespannt.
Wir sind leitgeprüft.
Wir sind leitgeprüft, ja. Genau. Ja. Haben wir heute schon mehrfach festgestellt.
Der ein oder andere Wechsel kommt ein bisschen late, aber
schauen wir mal. Too late, ja.
Wir haben ja schon mal, also die Pizza-Törtchen, die wir mitgebracht hat. Wir haben ja schon mal einen relativ letzten Transfer, so kurz vor Ultimo gehabt, da stand die Startelf schon fest, ne? Kann uns zu Sonntag auch wieder passieren?
Na klar, also dadurch, dass ja nun jetzt die letzten Tage angebrochen sind, es kommt langsam ein bisschen Bewegung in die Gerüchteküche zumindest, das ist etwas, was ein bisschen vermisst hat, ne? Alle sind davon ausgegangen, dass einer von beiden oder sogar leider beide gehen, aber immerhin bei Late kommen jetzt immer mehr Namen ans Licht. Die ersten Summen werden genannt, aber für mich noch nicht zufriedenstellend, aber zumindest scheint sich jetzt der Abschied von Late langsam anzubahnen. Wofür wen er sich am Ende entscheidet, ist mir am Ende egal. Hauptsache er wird glücklich und wir kriegen eine faire Ablösesumme.
Wobei ich denke, dass das, was an Ablösesumme bis jetzt genannt wurde,
ist ja nur eine.
Das ist acht, genau.
Und Florenz ist ja angeblich ja nicht mehr interessiert.
Genau, aber ich glaube, das ist das, was er als Ausstiegsklausel hat.
Nee, hat er ja nicht. Dögi hat angeblich
Dögi, eine. Ach stimmt, Dögi
hat eine. Dögi hat angeblich eine von 9 Millionen.
Ja.
Was ja das alles so ein bisschen den ganzen Sommer über auch so ein bisschen skurril machte, dass der einfach keine Angebote kriegt. Also ist ja. Aber gut, soll uns recht sein.
Definitiv.
Wenn Late jetzt mindestens zweistellig wechselt, also ich träume so ein bisschen von 13 Millionen.
Du träumst?
Ja, das wäre, denke ich, angenehm. Also er hat einen Marktwert von ungefähr 17 Millionen. Mhm. Marktwert ist, ich weiß, auch immer eine Spielerei, die ja viele Faktoren hat. Aber wenn man uns daran messen, dann...
Also ich habe letztens geträumt, dass ich zur Arbeit gekommen bin und die gesagt haben, sind so wenig Busfahrer da, du musst Doppelstockbus fahren.
Und? Dann wurdest du
da. Nein, ich darf ja nicht mal Bus fahren. Die haben gesagt, das ist wie PKW. Und ich sage, was ist mit den Brücken? Ach, steht alle dran. Nee.
Am Bus oder an den Brücken?
Also ich finde
es
schön.
Aber sonst ist es relativ ruhig.
Also ich würde lieber von 13 Millionen träumen, das wollte ich sagen.
Aber nur, wenn wir sie selber bekommen am Ende.
Ja.
Nee.
Nee?
Macht ja auch nicht glücklich.
Naja, aber haben ist besser einfacher. Als brauchen. Ja.
Ja, und haben ist besser als brauchen.
Ja, und Platz haben ist auch besser als brauchen.
Ja.
Also wenn man das nicht hat, hat man Platz. Nee, ist egal. Also wie gesagt, du ist jetzt noch nicht ein neuer irgendwie St. Just.
Das sind so Gerüchte für angebliche Ersatz jetzt, wenn jetzt Late geht. Den kennt man vielleicht noch aus Mainzer Zeiten, aktuell noch bei Sporting. Aber portugiesische Liga verfolge ich jetzt nur so nebenbei. Aber jetzt auch nicht zum
Gucken. Also machen wir den Fehler von Vorsaison einfach nur nicht und haben deswegen ohne Late erstmal geplant. In der Startelf stand er ja auch nicht und auch nicht im Pokal der Feuerwoche.
Ist müßig, weil dazu müsste man die intern erkennen. Aber ich sag mal so, seinen Wunsch zu wechseln ist klar. Deswegen hatte Baumgart ihn ja auch erstmal außen vor gelassen. Er soll sich ja dann auch nicht verletzen, weil wenn er wechseln will, ist das legitim und ja auch okay. Dann muss halt ein Verein nur eine faire Ablösesumme bringen und auch natürlich für ihn ein Angebot, was er gerne annehmen möchte. Also ist ja nicht so, dass Union ihn unbedingt verkaufen will. Er kann gerne hierbleiben, einen neuen Vertrag unterschreiben und alle sind immerhin noch glücklich. Aber er möchte halt gehen, also wurde er auch erstmal geschont, sage ich jetzt mal. Und dann ab jetzt. Nächste Woche, man muss auch mal fairerweise sagen, es ist ja nicht schlimm, dass er wechseln will, kann er alles machen. Er streikt ja jetzt auch nicht oder andere, sondern ist ja wohl in, sag mal, in Absprache, dass er halt nicht trainiert oder zumindest nicht spielt. Er wird schon ein bisschen trainieren, weil er will auch fit bleiben. Und jetzt sind es noch ein paar Tage und ich gehe davon aus, dass er, wenn er jetzt nicht wechselt, dann wird er ganz normal ab nächste Woche wieder um seinen Platz kämpfen müssen.
Kurzer Einwand, der kolportierte Sanjus, wie er heißt, wäre kein Ersatz für Late. Weil das ist ein Rechtsverteidiger, Late spielt auf der anderen Seite. Das wäre im Prinzip ein Vorgriff auf den Döki-Abgang.
Weiß ich nicht.
Nee, hatte ich nur gelesen, weil man diskutiert hat, der Sanjus könnte kommen für Late. Nee, das sind zwei verschiedene.
Ich glaube nicht, dass Union nur einen Linksfuß verpflichten würde. Also es wäre natürlich immer am besten für diese Position. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt einen Spieler ablehnen würde, der eine gewisse Qualität mitbringt, nur weil er halt Rechtsfuß ist.
Nee, aber wir haben ja auf der anderen Seite schon zwei. Da haben wir Rote und den, wie heißt er denn?
Nsoki. Ja.
Du musst mal ein Foto von Patrick machen. Das Mikrofon ist so ein bisschen schief und ich werde nie wieder darüber nachdenken können, dass das Mikrofon gerade ist. Dieser Spuckschutz, den hast du da. Jetzt ist es natürlich laut. Okay.
Ja, also wie gesagt, wir warten mal noch ein paar Tage ab. Mal gucken, wenn ich nächste Woche dabei bin, dann wissen wir mehr. Ansonsten ist das selber ein Fazit.
Wobei einige Ligen ja noch längere Wechselfristen haben. Österreich hat noch eine Woche länger.
Ja, aber
die Türkei. Die Gefahr, dass Österreich uns einen Spieler abkauft.
Türkei hat auch noch länger.
Die Gefahr, dass die Truppen einen Spieler abkaufen, den wir dann auch unbedingt hingeben müssen, ist eher gering, auch wenn die längere. Also klar, Saudi-Arabien zum Beispiel hat auch, glaube ich, ja kein Limits.
Sehen wir es positiv, hier irgendwie so eine komische Laie mit Kaufoptionen, Mist, das bleibt uns erspart, weil das ja nicht möglich ist, der Vertrag läuft aus.
Genau.
Also von daher, schauen wir mal, ein paar Tage noch Geduld, es kommt ja gerade ganz schön Bewegung rein. Es ist immer auch viel Name-Dropping, so wie den ganzen Sommer über mit irgendwelchen Namen, ob nun bei zu und abging.
Ich war ja,
Geduld.
Ich war ja am Samstag wirklich der Erste, der irgendwie die Treppen hochgelaufen ist. Also die haben aufgemacht und unser Tor zuerst. Und ich war auch der Erste an der Kontrolle. Und ja, dann habe ich mich gleich gewundert, neue Saison, neue Absperrung, ich durfte bestimmte Stufen nicht betreten, da stand ein großes Schild dran, bitte keine Schals hochhalten. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Ist das eine Union oder ist das jetzt woanders? Und ja, aber das waren wohl die Vorbereitungen für eine Choreo. Dann habe ich so einen gelben Zettel gefunden, wo unten rechts eine 1 stand. Und wenn man den Zettel umdrehte, stand unten rechts eine 2. Aber jeweils stand immer unten auch, lest bitte auch die Rückseite. Auf beiden Seiten. Und jetzt wusste ich nicht genau, was ist davon die Vorderseite und was ist die Rückseite. Aber da hat mich Renke aufgeklärt, du sollst auf jeden Fall die Rückseite lesen. Und das ist egal, ob du die Rückseite gerade vor dir hast oder die auf der anderen Seite ist, die Rückseite lesen. Das war der Befehl. Was für eine Choreo, oder?
Das war echt der Wahnsinn. Also wir standen ja drunter. Unter
Patrick auch?
Wie bitte?
Unter der Choreo standst du auch?
Ja. Schön.
Das war lecker. Also ich hab mal so ein paar Zeitungsartikel darüber gelesen und also wie sagt man so schön, Neudeutsche Medienschau gemacht und die FAZ hat so einen schönen Satz geschrieben, lese ich mal kurz vor. 5 Minuten dauert das Ganze, eine Störung im Betriebsablauf der Bundesliga, aber was für eine schöne. Fußball als Volkstheater, federleicht und feuerfrei. Die bunten Papierschlangen unter dem Dach waren wie Segelschmuck auf einem alten Schiff. Auf dem Platz verfängt sich Hartmann in einer, ein Spieler läuft vorbei, sie geht auf ihn über, ein herrliches Bild.
Ja, Sven Beukert lief ja sozusagen im Stadion rund auf den Ball zu. Und ich habe bei Textilvergehen erst gelernt, dass es ja zwei Sven Beukerts waren, die durchs Rund gingen.
Genau.
Weil man nämlich ja nicht am Turm vorbeikam, haben die ganze Choreo zweimal gemalt und mussten sozusagen sehr genau aufpassen, wann sie den Turm erreichen, also die Anzeigetafel, und um dann weiterzulaufen. Respekt.
Ja. Und das ganze Stadion von der Bude-Seite bis zur Waldseite, also inklusive, also alle Stehränge außer die Gäste, waren mit involviert.
Genau.
Und nachdem das vorbei war, gingen dann die Blätter hoch. Die genau. Rot-Weißen.
Und Dirk Zingler hatte Geburtstag, das legendäre 8:0 auch. Erster wurde 61, andere am Donnerstag 20 Jahre alt.
Wer war dabei? Okay, von 4 melden sich 2.
Ja, also 8 zu 0. legendär, aber eben 20 Jahre her. Und wie sollen die beiden im Vorschulalter?
Oh, danke.
Da war ich 19. 20 Jahre alt.
Dann stellst du dir wirklich die Frage, wo warst du denn?
Kann ich dir nicht mehr sagen, wo ich damals war.
Ich war bestimmt in der Schule und dann im Nachgang Hausaufgaben machen.
Dann hatte Christian Arbeit eine sehr interessante Jacke an, wo wir erst spekuliert haben, dass es eine BVG-Jacke ist, aber es war irgendwas anderes.
Jetzt erklärt sich, warum du auf der Hinfahrt ein Foto von dem Sitz gemacht hast. Okay.
Genau.
Und Nübel hatte eine Rückennummer.
Ja.
Die konnte man nicht erkennen. Ja, 33 hätte er gehabt, aber er hatte den Brustring, einen schwarzen Brustring durch eine schwarze Ziffer. Wir haben gedacht, er hat Doppel-Null.
Das sah wie eine Doppel-Null aus.
Teilweise halten tut er zurzeit so.
Ja. was habt ihr denn von dem Spiel erwartet? Fange ich bei Vivian an?
Ja, also erstmal war ich traurig, weil ich noch im Urlaub war und damit nicht im Stadion. Und dann habe ich gesehen, was wir für eine tolle Choreo gemacht haben, war ich noch trauriger. Ich muss aber gestehen, dadurch, dass ich bei den Testspielen im Stadion war und es zum Teil echt überhaupt nicht so geklappt hat, war ich nur so ein bisschen optimistisch. Also klar habe ich natürlich gehofft, dass wir gewinnen. Aber ich dachte, okay, das mit den Toren wird vermutlich schwierig, auch wenn wir im Pokal wirklich toll gespielt haben, was die Tore anging. Ja, und umso mehr hat mich das dann gefreut, dass mein Telefon schon in der ersten Halbzeit 2-mal geklingelt hat, um mir mitzuteilen, dass wir ein Tor gemacht haben. Also ja, besser als erwartet.
Also ich habe mich, bevor ich losgefahren bin, mit meinem Nachbarn unterhalten. Er ist 86, guckt das am PC und meinte, was denkst du? Hab ich gesagt, ich nehme sofort ein 0-0. Ich nehme unentschieden. Nehme ich dankend und bin froh. Ich habe natürlich immer sitzen, wenn ich tippe, immer auf Union, klar. Aber vom Gefühl her habe ich gedacht, ich nehme auf alle Fälle ein Unentschieden. Weil wir treffen ja eh gerade keine Tore und verhindern können wir sie.
Eine Woche vorher hast du 5 gemacht. Willst du noch?
Ja, die reichen dann erstmal für ein paar Monate.
Die reichen dann erstmal für ein paar Monate, stimmt. Und also ich hatte, wie gesagt, ein Unentschieden und ich bin dankbar dafür.
Du? Du strengst gerade.
Ich war vorsichtig optimistisch, weil unabhängig davon, dass wir halt nur gegen Dritt- oder Viertligisten im Pokal gespielt hatten, halt diese Negative, was aus den Testspielen mitkam, dass wir uns keine Torchancen etc. gespielt haben, dass so gefühlt keine Pässe ankamen, dass halt kein Zusammenspiel möglich war. Das war dann im Pokalspiel so ein bisschen wieder anders. Ja, wenn immer gleich im Hinterkopf, dass das halt auch irgendein Gegner unterklassig war, war ich einfach optimistisch, weil klar, 5-0 und so liest sich erstmal sehr gut. Du hast dann eine gewisse Befreiung, weil du halt diese unangenehme Pokalrunde hinter dir lassen konntest, souverän auch. Und ich wusste jetzt auch schon, ohne dass ich die Testspiele gesehen habe, dass die Stuttgarter Twitter-Bubble, sage ich jetzt mal, nicht so zufrieden war. Also die waren nicht mit den Testspielen gar nicht zufrieden und meinten auch, dass der Saisonstart vielleicht nicht so gut wird und Enzo Melo haben sie auch noch nicht so ersetzt im Zentrum. Also von daher war ich optimistisch, dass wir da auf jeden Fall zu Hause eh immer eine gute Rolle spielen werden. Und so kam es ja dann auch.
Das kann ich bestätigen, weil wir uns vorher unterhalten hatten.
Das kann ich auch bestätigen. Das ist jetzt schon zwei Quellenprinzip.
Genau. Und auch ich hatte so leichte Hoffnung, dass man vielleicht, sag mal, mit ein bisschen Glück mehr als einen Punkt holt. Aber ich war auch jetzt, wäre auch nicht sauer, also ich erwartbar war eine Niederlage. Einfach der Pokalsieger kommt. Die Testspielergebnisse reden ja auch für sich, genau so. Aber andersrum bleibt es ja auch so, dass, oder sagen wir mal, Testspiele haben ja ihren eigenen Charakter sowieso. Und wenn du zum Beispiel den ganzen Tag Athletik bolzt und Kraft bolzt und dann sollst du nachmittags dann noch ein Spiel machen, hast du vielleicht auch nicht so die Lust. Dass ja kein Ansatz war, in den Testspielen nach vorne zu spielen, war kurios, sollte sich aber im Spiel ändern. Also hat sich im Pokal ja schon gezeigt, dass wir da jemanden haben, der einen ganz tollen Vornamen heißt. Er heißt nämlich Elias. Elias heißt er so.
Elias,
genau. Elias. Und nicht die Schreibweise, aber so heißt mein Enkelkind auch. Insofern ganz toller Name und bringt scheinbar richtig Glück.
ist eine echte Ansage.
Oh, heute machen wir Namensdropping. Schiedsrichter war Robert Hartmann. Und seit gestern wissen wir eigentlich auch nicht, ist Stuttgart so gut oder sind wir schlechter? Haben wir gegen Stuttgart gewonnen und es war hervorragend? Oder kann da eigentlich die jeder besiegen, der also aus der zweiten Liga aus dem Abstiegskampf kommt?
Also wenn man sich mal so umhört, haben alle Kommentatoren gemeint, der Urs Fischer ist zurück. Also nicht Urs Fischer als Person, sondern der Urs Fischer Fußball. Weil genau so habe ich mir eigentlich Union immer vorgestellt. Hinten möglichst dicht, dem Gegner echte Härte entgegensetzen, ein paar Bälle erobern und dann schnell nach vorne. Und dann hast du einen Zielspieler, vielleicht auch zwei. In dem Fall hatten wir ja mit Elias vorne einen Zielspieler, den bedienen und dann hoffen wir drauf. Hinten haben wir, vorne hilft uns an Elias und hinten hilft uns der liebe Gott. Oder beziehungsweise auch Renault.
Liebe Gott, ist schon richtig. Der ist ja Fußballer des Jahres geworden und hat eindrucksvoll Bewerbungsvideo oder Bewerbungsschreiben gemacht, dass er das in der nächsten Saison auch werden will, finde ich.
Zum dritten Mal hintereinander.
Ja.
Ja.
Erstmal war ich ja sauer, als wir diese Dinger hochgehalten haben, weil ich dachte, ey, Spiel läuft schon 5 Minuten. Mal nichts sehen, nichts. Selbst wenn ich das Papier, also diese Choreo runtergenommen hätte, hätte ich ja trotzdem nicht gesehen, weil ja vor mir alle das gehalten haben. Und als wir dann endlich diese Papiere runternehmen durften, war es übrigens, liebe Waldseite, wenn ihr schreibt, achtet darauf, was die Waldseite macht. Das ist total lustig, wenn du so ein Papier hochhältst. Also ich habe die ja nicht gesehen. Und aber als wir dann endlich sehen konnten, haben wir gesehen, Spiel läuft ja nicht.
Nö. Sah schön aus.
Da war ganz schön viel Konfetti und so eine Schnüre, so eine Klebeschnüre aus der Pyro.
Konfettikanone.
Konfettikanone, genau.
Ist das jetzt Pyro? Gibt es dafür Strafen? Nö, oder?
Eigentlich ist keine Pyro.
Also theoretisch kannst du eine Strafe kriegen, wenn du das Spiel halt extrem verzögerst durch solche Sachen. Kannst du auch eine Strafe kriegen, nur fürs Protokoll.
Wir haben ja
aber ich glaube nicht, dass es jetzt eine gibt.
Sah doch schön aus, also.
Ja.
Wobei Ronno, glaube ich, zwischendurch ein bisschen unglücklich war, weil der das ganze Konfetti in den Stollen hatte.
Das war immer süß, wenn sie versucht haben, das irgendwie abzumachen und dann war er doch wieder dran.
Genau, ich fand das sehr lustig.
Ja, ich glaube, für die Spieler ist das ja ähnlich wie die damals mit den Tennisbällen. Du kommst halt aus, du bist halt im Tunnel, wirst konzentriert ins Spiel gehen, wirst wieder rausgerissen. So. Ich glaube, die gucken da immer ein bisschen anders drauf und das ist ja auch legitim.
In den 90er Jahren waren das noch nicht die Konfettikanonen, da waren es die Klorollen, die mal geflogen sind.
Ja, aber die waren Kassenrollen.
Kassenrollen, genau.
Die waren auch einfach wieder einzusammeln. Also du durftest nicht dran ziehen, weil dann rollten sie sich erst recht aus. Aber wenn du dann erstmal das begriffen hattest, wie du das machst. Ja, 12. Minute hat ja Mittelstädt auf Chabot geflankt und aus 7 Metern Kopfball fast in den Winkel und Freddy ist da und boxt den raus. Wir hatten unsere erste Offensivaktion in der 16. Da wurde Andras steil geschickt. Könnt ihr euch erinnern?
Ja.
Und eben dieser Chabot klärt mit einer Monstergrätsche im Strafraum, ohne dass er Andras trifft. Also äußersten Respekt für so eine Grätsche. Und ich finde sowieso, dass der hinten rumgelaufen ist, ich lasse hier heute keinen durch. Also Chabot hat mir, wenn ich die Mannschaft von Stuttgart beobachte, noch mit am besten gefallen. So von der Ausstrahlung und von dem Spielsystem.
Vivi hat einen Lieblingsspieler bei Stuttgart auf einmal ausgemacht.
Gar nicht. Ich habe nur gesagt, dass ich Leveling sehr auffällig fand und Mittelstädt auch sehr viele gute Bälle hatte.
Hast du ja betet, wa?
Ja. Einer Ex-Union, der andere Ex-Hertana. Ja. Alle anderen Namen kannte ich auch nicht. Nein, Spaß.
Und in der 18. Minute dann gab es einen Freistoß von Freddy, so 5 Meter vom Strafraum entfernt. In allen Fachzeitschriften stand übrigens weiter Abschlag.
Stimmt, war ein Freistoß.
War ein Freistoß, ja. Und der geht ziemlich nach vorne, ein paar Spieler berühren den Ball. Erst Elias und dann nochmal Andrasch.
Andrasch hatte den, genau.
Und dann wieder auf Elias und der kriegt den so gegen die Schulter und ich denke mir, aus Hand. Und dann zieht der plötzlich ab. Und dann waren wir alle nass.
Ja, aber er hat wahrscheinlich, du siehst, es haben wir nicht gesehen im Stadion, aber im Fernsehen siehst du, weil von vorne, also auf ihn drauf, dass er mit dem Ball versucht, noch einen Schritt nach vorne zu machen. Mhm. Und in dem Moment überlegt er sich, nee, ich schieße lieber gleich. Zieht sich kurz zurück und schießt. Naja, dann war man nass.
Dann war man nass. Dann hatten wir die erste Bierdusche der Saison. Und ja, Wahnsinn, was für ein Tor. Also muss ich sagen, das konnte man so richtig nicht fassen, aber man kannte ja vom 4-4 noch, dass eigentlich jeder Treffer sitzt oder jeder Schuss sitzt.
Ja.
Und stimmt. Das war ja quasi unser erster Schuss.
Und zumal er hat schon gejubelt, da war der Ball noch gar nicht drin. Der war am Pfosten.
Das habe ich so nicht gesehen.
Der ist gegen den Innenpfosten gegangen, ne?
Nein, gegen den Innenpfosten, naja.
Also, die Wahrscheinlichkeit für dieses Tor lag übrigens bei 4%.
Also ich hab wahrgenommen, dass er sich darüber gefreut hat, dass er aufs Tor so geschossen hat, den Ball so getroffen hat, aber dass der ins Tor geht, glaube ich, hat er auch erst gesehen, als der als Nübel nur hinterher guckte, was passiert.
Ich fand sein Torjubel toll, muss ich sagen.
War so ein bisschen unbeholfen. Er rannte erst auf die Stuttgarter zu und dann kehrt, oh nee, falsche Richtung und wieder zurück.
Seine Familie saß ja wohl auf der Tribüne, auf der Haupttribüne irgendwie und ja.
Ist ein lustiger Kerl, was man auch in den Vorbereitungsvideos gesehen hat, die Interviews mit ihm, als er neu angekommen ist. Also ich finde ihn, es ist ein kleiner Spaßvogel, so macht er so einen überaus sympathischen
unbekümmert.
Eindruck. Unbekümmert. Ja. So, was kann mir die Welt? Ich spiele einfach Fußball.
Hat ein bisschen was Ungeordnetes auch von Hollerbach.
Oh nein.
So, aber mit Struktur.
Genau. Ja, in sympathisch.
Ich glaube, da sollte man vorsichtig sein. Ja. Also,
nee, also
es waren jetzt.
Diese,
nee, ich meine nur, ob er dit hat oder dit hat. War jetzt ein Spiel.
Ja.
Und dann schauen wir mal, wie.
Ich habe ihn in zwei Spielen gesehen und ich fand, dass er was Unorthodoxes hat. Also, diese, ich mache nicht, was alle erwarten.
Ja.
Ich mache mal was anderes. Das meinte ich, das hat er von Hollerbach. Aber er hat deutlich mehr Zug zum Tor. Finde ich.
Ist ja auch ein ganz anderer Typ von Spieler. Ist ja,
auf jeden Fall.
Also als der unten lang lief, er ist ja, glaube ich, groß, über 1,90.
1,95 ist er, glaube ich.
Das ist ja ein Schrank vorm Herrn. Und wenn du dann daneben den kleinen Hollerbach stellen würdest, das sind ja natürlich von der Spielart komplett verschiedene Spieler. Aber genau so einen Spieler, glaube ich, brauchten wir auch jetzt mal.
Und dann hat Jamie Leveling ein Laufduell fast gewonnen gegen Trimi, aber der hat sich dann erstmal eine gelbe Karte geholt, weil er gesagt hat, nee, du läufst mir nicht weg hier.
Mhm. 26. Minute war es, ja.
Und das war ein Beispiel für, wo man ein taktisches Foul an der richtigen Stelle macht.
Ja, ich fand ja da, dass der Schiedsrichter Hartmann sehr viel auf Zuruf gemacht hat.
Ja, erst also, meckern und dann...
Nee, auch wenn er sagte, hier ist einfach für uns, dann hat er gute Gegner, ja, dann macht ihr.
Ja. Wobei die Szene jetzt mit Trimmel vielleicht nicht das beste Beispiel.
Nee, das stimmt.
Also es war schon eine klare gelbe Karte.
Das war
also,
eine gelbe Karte, ja.
Also, aber ja, die Wahrnehmung war auch, dass er so manchmal, da war so ein Zweikampf im Mittelfeld, egal jetzt für wen, dann eine Sekunde später, ähnlicher Zweikampf, da pfeift er auf einmal so. Und wo ich mir denke, hättest du auch 10 Sekunden oder nicht mal 10 Sekunden eher für die anderen pfeifen können. Ja? Also es war so, er hatte keine gerade Linie so. Es war so ein bisschen...
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Ich greife mal vor, in der 34. Minute hat Undav gelb bekommen. Dann habe ich mir schon im Stadion aufgeschrieben, weil Janik verstanden hat. Janik hat verstanden, wenn ich stehen bleibe vor Undav, dann rennt er mich um und der Schiedsrichter gibt ihm eine gelbe Karte. Ja. Das hat er zweimal gemacht. Hat er mit zwei Spielern gemacht. Hat er nämlich mit Jurovic gleich danach auch gemacht.
Ja, stimmt. Ich habe ihn auch aufgeschrieben.
Tut mir leid, ich bin da auch mal
steht vorbereitet. Steht übrigens auch alles bei Flashscore.
Oh, gut zu wissen.
Ja, aber wir machen ja, was wir im Fernsehen gesehen haben.
Ich meine die Gamekarten.
Das ging jetzt nur darum, dass ich das lustig fand, dass Janik Haberer dann irgendwann gesagt hat, so, wenn du hier die gelbe Karte einfach so gibst, wenn einer ein bisschen komisch fällt, dann hole ich jetzt erstmal für Stuttgart alle gelben Karten ab.
Aber Haberer ist häufig gefallen in dem Spiel. Hm?
Ja, aber dann 31. Willst du erzählen, Mittelstädt?
Ja, das war eine große Chance von Stuttgart. Schuss von Mittelstädt und der Schuss ging am Tor vorbei dann von seinem Mitspieler.
Genau, und zwar hat Woltemar da einfach durchgelassen auf Wagnermann und der hat dann drüber geschossen.
Genau.
Aber der war auch, den habe ich auch eigentlich schon im Tor gesehen.
Ich auch.
Und ja.
Aber mal zu Woltemar, weil da haben wir ja nicht eine ähnliche Diskussion, aber ein Spieler, der weg will, der auch kolportiert, er will weg, er würde sich gerne woanders hin bewegen, würde man Also wir haben ja festgelegt.
Wir müssen jetzt Patrick sein Mikrofon ausmachen.
Wie bitte?
Wollte mal. Ja,
wir sind too late. Mit anderen Worten, wir haben einen wechselwilligen Spieler, setzen ihn praktisch auf die Bank oder auf die Tribüne. Stuttgart hat auch einen wechselwilligen Spieler. Aber er spielt.
Ich glaube nicht, dass er wechselwillig ist. Er ist dem nicht abgeneigt. Zu München, zu jedem, schon alleine, weil er mehr Geld verdient, weil er mehr Prestige hat da, weil man sich anders entwickeln kann. Aber ich glaube nicht, dass dass das schon so spruchreif war, dass er gesagt hat, oh, das ist meine letzte Chance, zu Bayern zu kommen.
Ja, der Unterschied ist ja auch, dass Stuttgart nicht verkaufen will und auch nicht verkaufen wird. Und wir im Gegensatz dagegen ja, haben ja late gesagt, er kann wechseln, aber halt zu unseren Bedingungen.
Obwohl bei Stuttgart, ich gehöre dabei, für, nicht für 70, aber bei keiner anderen Summe hätten sie wohl.
Ja, aber die hat ja Bayern zum Glück auch nicht aufgerufen. Also ne, die war ja nun völlig utopisch.
Ich halte doch für schwachsinnig. Mhm. Also ganz ehrlich, der ist ablösefrei aus Bremen gekommen, nach Stuttgart. Mhm. Der hat eine halbe, also der hat gegen uns angefangen, nach dem 2-0 in Stuttgart mal ein bisschen aufzutrumpfen, hat bei der Europameisterschaft der Junioren ein bisschen was gezeigt. Der ist doch keine 60 Millionen wert.
Hören wir ja, noch mal du bezahlst auf. Ja da auch mal ein bisschen mehr. Also der hat ja bei gleichbleibender Entwicklung und so und der hat langfristig einen Vertrag. Da kommt ja immer, das spielen ja immer ähnlich wie mit der Marktwertanalyse etc. Da spielen ja ein paar Faktoren. Er hat einen langfristigen Vertrag. Er ist aktuell vielleicht einer der vielversprechendsten deutschen Nationalstürmer. Er ist aktuell in der Hype-Phase. Und aber für Stuttgart hat er halt einen immensen Wert. Stuttgart hat überhaupt keinen Drang, ihn zu verkaufen. Also meine, ich möchte jetzt nicht zu ketzerig sein, aber so eine Angebote ablehnen kannst du halt auch nur, wenn du gewissen Investoren im Hintergrund hat mit Porsche und alles. Ne? Mhm. Wenn du so eine finanzielle Sicherheit hast, dann kannst du auch als Verein, also welcher Bundesligist in dem Regal vom VfB Stuttgart oder tiefer kann sich erlauben, wenn 60 bis 70 Millionen Angebot abzulehnen, ja, für den Spieler, der halt ein Jahr zuvor für ein kleines Handgeld kam. Aber ja, es ist wie so oft, jeder, der Bayern nicht mag, sag ich mal, wird sagen, wie kann man als junger Spieler da hingehen? Sicherlich gibt es auch Beispiele, die das bestätigen würden. Es gibt auch andere Beispiele. Und ich sag mal, bei Bayern gerade vorne ist vielleicht das Fenster so gut wie selten zuvor für einen jungen offensiven Spieler, der zudem ja auch noch flexibel einsetzbar ist.
Das ist ja nicht in Abrede gestellt. Also ganz im Gegenteil, wenn er die Chance hat, zu Bayern zu gehen, soll er das machen. Aber ich halte das immer, diesen Hype-Train, der da entsteht, den halte ich für falsch. Also ich sag mal, wenn Baume sagt, Elias Ansa soll mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben und er selber sagt ja im Spielerinterview danach auch, erstmal ruhig bleiben, war mein erstes Bundesligaspiel, also er scheint ja auch geerdet zu sein. Da kannst du doch, also na klar können wir Fans da gehypt sein von, aber Fußballmanager sollten doch erstmal sagen, genau so wie Baume das gesagt hat, komm erstmal an, zeig erstmal durch eine Saison Beständigkeit. Also er hat da nichts von Kai Havertz bis jetzt gezeigt, oder?
Naja, aber die Spielerbeobachter oder die Scouts, die bei den Vereinen arbeiten, du kannst davon ausgehen, dass Spieler wie Woltemade, der ja schon bei Elversberg auffällig war, dann war er eben jetzt bei Bremen auffällig, also so ein bisschen zumindest. Und Bremen hat ihn ja so ein bisschen immer unter den Radar laufen lassen. Also die haben, bis er dann irgendwann gesagt, da sag ich die Schnauze voll, dann verlängert mein Vertrag nicht und gehe jetzt halt zu Stuttgart, wo er dann ein knappes halbes Jahr gebraucht hat und dann hat er auch angefangen. Aber also er ist schon ein geiler Spieler.
Ja.
Und wie gesagt, das mit den Ablösesummen, das ist halt müßig.
Du kannst dich da ganz schön verzocken. Also
ja, natürlich, aber das kannst du ja bei jedem Spieler. Du kannst ja jetzt auch einen Spieler holen, der seit 3 Jahren Leistung bringt. Und dann kommt er halt bei dir an und kriegt keine zwei Füße auf dem Rasen.
Genau.
Also das Ding ist immer müßig und du bezahlst halt den Hype mit, du bezahlst, also du ist ja auch ein bisschen wie so eine Wette auf die Zukunft, dass er sich ja weiter, noch weiter entwickelt. Und wenn er bei Bayern ist, ist ja, sagen wir, nochmal eine qualitativ höhere Training, dass er nochmal besser wird. Ne? Und das bezahlst du bei einer gewissen Ablöse dann irgendwann mit. Und jetzt war Stuttgart halt leider in einer Top-Position. Erstmal eben, dass sie diese finanzielle Sicherheit haben und so ein Angebot halt auch ablehnen zu können.
Also ich finde ihn zum Beispiel nicht vergleichbar mit Haaland.
Nee, ist er auch nicht, weil er technisch viel besser ist.
Okay.
In meinen Augen.
Dann lasse ich die
aber Meinung. Den Rest, also diese Vergleiche mache ich ja nicht. Also hast du jetzt als Beispiel, lassen wir ihn doch einfach jetzt auch das Jahr und dann sehen wir auch, wie gut er ist.
Genau.
Hat er dir jetzt aber bei dem Spiel gegen uns so gut gefallen, dass du dafür 60 Millionen zahlen würdest?
Ich würde es nicht an einem Spiel festmachen. Ich habe ihn, wie gesagt, ich kenne ihn ja schon aus Zweitliga-Zeiten der Elversberg, da fand ich ihn auffällig. allein schon durch seine Körpergröße, auch da fiel er schon auf, wie gut er mit seiner Körpergröße, wie technisch gut er ist einfach ist. Also so ungewohnt für so einen Spieler, für so eine von der Statur her. Bei Bremen war er dann so ein bisschen unterm Radar, weil die ihn entweder nicht einschätzen konnten oder ich weiß nicht. Und dann bei Stuttgart hat es nicht lange gedauert und hat er das Gleiche wieder gezeigt. Also ich hätte jetzt nicht gemeckert, wenn Bayern das gezahlt hätte. Ich hätte es mehr verstanden als die 75 Millionen für Luis Diaz. Er ist auch ein geiler Spieler.
Ja, aber also grundsätzlich können die mit Geld um sich werfen. Also von mir aus gerne. Um die Frage zu beantworten, Sebastian Hoeneß hatte die Taktik rausgegeben, wir spielen alle an Woltemade vorbei, weil Union sich wahrscheinlich auf Woltemade konzentriert.
Okay.
Das hast du richtig verfolgen können. Der waren ja immer andere Spieler, die Mirovic und Wisikwe, Karasor, die angespielt wurden. Also Woltemade wurde auch mal gesucht, aber eigentlich sollte den Ball immer durchlassen. Das fand ich sehr auffällig. Und Eben. Das wird Baumgart auch sehr schnell geahnt haben und hat sich dementsprechend eingestellt. Also
die Bälle sind ja dann irgendwann später auch relativ schnell in den Strafraum gekommen, wo er dann gar nicht mehr war, außer dann am Ende. Er hat ja hinter Undav bzw. Demirovic gespielt. Von daher ging das Spiel ja allein schon aufgrund dessen, dass Stuttgart versucht hat, irgendwie unsere Abwehrlinie zu überspielen, ging das Spiel dann allein von der Sache her an ihm vorbei.
Dann gab es in der 41. Elfmeter für Union, also fast, also wenn der Schiedsrichter der Meinung gewesen wäre, er ist rausgegangen, hat sich das angeguckt und ihm hat aber Querfelds Fallen nicht gereicht.
Er ist rausgegangen?
Ich glaube ja.
Das ist mir egal.
Nein, ich glaube nicht. Oder nee, hat er das nicht nur aufs Ohr bekommen? Er hat es nur aufs Ohr gekriegt.
Genau, er hat unterbrochen, er hat gesagt, Moment, mit dem Abschlag und hat dann...
Hat er nicht jetzt so jetzt...
Habe ich nicht mehr gesehen, also draußen
war... Ich war gerade draußen.
Jedenfalls ist das vermutlich richtig, dass es kein Elfmeter war, aber die gab ja vorher schon so ein paar Schubser zwischen Leo und dem Stuttgarter. Und ja, schade. In der 44. hatten wir nochmal richtig Glück, wo Karasor hinauf von Woltemade angespielt wird. Der spielt den Ball auch so weiter nach außen und der zieht da volle Pulle ab. Und Freddy und der Pfosten.
Ja, ich habe ja auch Renault Fußballgott hingeschrieben. Mhm. Ja.
Der ging an die Latte, oder?
Ja, aber Latte, er hat Renault gehalten und dann ging an die Latte.
Genau, also Pfosten, ja.
Weitesten Sinn stimmt, ja.
Und dann in der vierten Minute der 6,5-minütige Nachspielzeit war mal so ein richtiger. Konnten alle mal sich angucken, wie man im Leerfuch einen Konter fährt. Also Elias Ansa kriegt den Ball, spielt den raus auf Illich und der flankt zurück. Und ich weiß nicht, wie man den Ball so mitnehmen kann. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Also so hinter sich den Fuß nehmen.
Ja, du musst wirklich den Fuß steif machen, anders geht's nicht. Und dann wirklich den Körper drüber. Das ist schwere Kunst.
Die kannst du auch nur machen, weil, unabhängig von der technischen Version, aber. Also, entweder geht er aufs Tor oder in den Wolken. So ein bisschen. Ich weiß nicht, kennt ihr euch erinnern, vor einigen Jahren, 2012,
Silvio?
Hat Arjen Robben ein Tor gegen Manchester United gemacht, nach einer Ecke von Franck Ribéry. Den nimmt er auch Volley, also machen die eine Ecke und er nimmt ihn direkt.
Ich kann mich an Manchester United nur immer erinnern, wo eine Nachspielzeit
für Tore. Ja, aber das ist ein bisschen zu weit jetzt zurück.
Ach so, okay.
Und da hat er den auch noch, war auch eine Ecke und er nimmt den direkt und das ist auch so ein Ding. Also entweder geht er in die Wolken oder aufs Tor. In dem Fall auch ins Tor.
Also der ging jedenfalls ins Tor?
Gott sei Dank, ja.
Und man muss dazu sagen, das war der Spielzug fing an, dass es ein Einwurf von Stuttgart war und der im Prinzip von Ansa erkämpft wird und dann spielt er das Ding erstmal auf Illich.
Auf die butterweiche Flanke.
Und läuft selber rein.
Guckt noch.
Und kriegt das Ding butterweich. Das war ja mehr ein Heber. Das war ein gefühlvoller.
Das sah schon sehr gewollt aus, dass er den nur so halb hoch spielt. Genau.
Genau.
Jedenfalls sind wir mit 2-0 dann in die Pause gegangen. Und bei Taktik und so habe ich erklärt bekommen, schon beim DFB-Pokalspiel, dass ein 2-0 ein absolut gefährliches Ergebnis ist. Also äußerst gefährlich, darfst niemals 2-0 führen, so gefährlich. Und das hat Baume auch in der Pressekonferenz genauso gesagt, er sagt, 2-0 ist immer gefährlich. Also habe ich wieder was dazugelernt. Ich war sehr verwundert über das 2-0 und habe gedacht, hatten wir eigentlich noch mehr Chancen? Nee, hatten wir nicht. Aber schön, dass es so gewesen ist. Und dann war ich echt gespannt, was auf uns zukommt in der zweiten Halbzeit.
Ich habe dir ja in der Halbzeit gesagt, ich habe so schwere Vibes des letzten Stuttgart. Hm. Nicht des 4-4, sondern spielst davor, wo wir auch 2-0 geführt haben.
Genau, da habe ich gesagt, jetzt bist du ruhig, wasch dir den Mund aus mit Seife. Ja, genau. Diese hatte ich auch so ein bisschen dann natürlich von dir mitgeteilt bekommen. Und es ging ja auch so los. Also dann war in der 49. Mittelstädter Woltemade über Demirovic und Undav so Ping-Pong. Und dann ging der irgendwann gegen Pfosten im Strafraum. Und dann eine Minute später zog Mittelstädt, war das Mittelstädt?
Weitschuss von Mittelstädt.
Aus 35 Metern?
Ja.
Boah, ein riesiger Hammer und Freddy, aber der ist sehr zentral, kommt Freddy mit den Fäusten irgendwie da gestanden und war auch, ich glaube, er war auch überrascht.
Ja.
Aber er hat eben die Hand oben gehabt.
Und dann ist die zweite Ecke der zweiten Halbzeit, ne?
Genau.
Ja, das fand ich erstaunlich, dass wir erst so wenig gespielt haben und schon zwei Ecken.
Dann passierte, dann hat Andrasch eine gelbe Karte besorgt für Wagnermann und hat auch geklappt. Also die werden in der Pause unterhalten haben, du musst nur so fallen, dann gibt er eine gelbe Karte. Und Andrasch stand auf, sieht die gelbe Karte. Ja! Macht die Backup aus.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Ja.
Aber Haberer hat auch gelb gesehen.
Ja, da hat dann irgendwann
haben
die Stuttgarter gesagt, du, pass mal auf.
Ja.
Du kannst jetzt nicht hier alle rausschmeißen. Jetzt, also Mensch, ärgere dich nicht, jetzt schmeiß ich dich auch mal raus.
Mein Hartmann hat es ja dann konsequent gemacht. Das waren 8 gelbe, 4 für jeden. Also
ja, 4-4 spielen wir oft. Dann gab es ein paar Wechsel. Ein versuchter Seitfallzieher von Illich aufs Tornetz.
Ja.
Und dann
69. Minute war der.
Genau. Und dann hast du dir die 76.06 aufgeschrieben?
Ja, da flog was aus dem Zuschauerraum. Ich weiß aber nicht, was es war. Weißt du das?
Ein Feuerzeug.
Lernen wir nicht da draus? Also ich weiß es nicht. Ja, also, ich habe das nicht verstanden. Ganz kurz,
also ihr könnt euch das bei FTV angucken, wenn ihr auf 76.06 spult. Man sieht nicht, wie geworfen wird, aber man sieht, wer hat das hochgenommen?
Ja, wir haben schon diese...
Illich hat es hochgenommen und hat es rausgeworfen.
War Trimmel, glaube ich.
Illich.
Aber wir haben ja gesehen, wie es geflogen kam.
Ja,
wir haben es gesehen, aber im Fernsehen sieht man nur, wie Illich das aufhebt und...
Und der Supervisor hat sich dann als Gebäudestück eingesteckt, hat sich vom Feld geholt.
Bei Sky wurde das als scharfkantiges Objekt bezeichnet.
Ich finde ja keine Worte dafür, wie man nach dem Bochum-Spiel noch jemals was rausschmeißen kann.
Genau das habe ich gedacht. Und ich dachte, warum müssen wir das jetzt machen? Ich meine, wir führen 2-0. Es gibt keinen Grund, in irgendeiner Art und Weise so in das Spiel einzugreifen. Welcher Torfkopf muss das jetzt machen? Entschuldigung, dass du sagen
musst. Vor allem, es war nicht mal in Stuttgart in der Nähe.
Eben.
Es ging in die Richtung eines Spielers von uns. Also dann verstand dies unabhängig dadurch, dass sowas sowieso nie die Hand verlassen sollte. Aber warum schmeißt man das in Richtung seines eigenen Spielers? Es kam von Seite mit dem...
Also es war auch kein Stuttgarter in der Nähe, der getroffen werden konnte.
Richtig.
Also entweder ist es eine absolute Mutprobe gewesen und der Mann will Stadionverbot haben, der das geworfen hat.
Ermittelbar wird er ja wohl sein.
Ich hoffe doch.
Aber wie gesagt, ich fand schon doof, die Papierkugeln runterzuwerfen, weil... Mhm. Ja, tun zwar nicht weh, aber wir sind ja angezählt.
Mhm.
Ja.
Eben.
Und nochmal einen Punkt zu verlieren, finde ich einfach doof. Also gerade jetzt, wo uns alle gesagt haben, wir sind die ersten Absteiger oder weiß ich was, die ganzen Experten wussten ja alle vorher besser schon, brauchen wir wirklich jeden Punkt. Und
Und ich glaube, dass das Feuerzeug auch noch, wird uns auch noch Geld kosten.
Wenn Sky das auch gesehen hat, ich dachte, die haben sie vielleicht ja nicht mitgekriegt, weil der bei AFTV hat ja nichts gesagt dazu.
Nee, doch, er hat es kommentiert.
Okay.
Also.
Ich glaube, sie haben die Szene sogar wiederholt.
Ja, okay.
Also, ist mir unbegreiflich. Also, ich bin ja sonst eigentlich nicht dafür, Leute aus dem Block rauszuholen, aber in dem Fall, wir wissen, dass die Kameras hochauflösend sind, ermittelt den Typen und
also für mich ist das nicht irgendwie anscheißen, sondern das ist wirklich eine Sache, die dem Verein schadet. Und vereinschädigendes Verhalten muss geahndet werden. Also ich sag mal, wenn dir irgendwie, keine Ahnung, wenn du auf dem Zaun stehst und dein die Choreo machst und dafür bestraft wirst, das finde ich eine Frechheit, aber ich finde jetzt auch kein vernünftiges Beispiel, aber das ist, Feuerzeug, also Sachen auf den Platz werfen muss ja geahndet werden. Punkt.
Mhm. Egal das, was.
Dann kommen wir leider zur 86. Minute, wo ich dann richtig Angst bekomme.
Nee, ich habe noch eine Frage. In der 82. Minute gibt es einmal Gelb für Illich und dann gibt es Schieberrufe aus dem Block. Warum? Das habe ich nicht verstanden als Zuschauer, der das nur über Sky verfolgt hat. Wisst ihr das noch?
Habe ich auch gehört, aber
ich denke, dass das einfach die Wahrnehmung war, wie ich es vorhin versucht habe zu beschreiben. So dieses, er lässt in dem einen Moment einen Tackle gegen Union laufen und pfeift dann wenige Sekunden später eine ähnliche Szene gegen Union. So. Das war schon auffällig, gab es auch andersrum. Aber ich denke, als Heimpublikum bist du dann ein bisschen schneller auf der Zille. Und das ist jetzt meine einzige Erklärung, die ich dafür habe.
Ja, aber ich habe in dem Moment...
Ob ich jetzt Schieber gerufen hätte? Nee, eher nicht, aber...
Das war vor den Trainerbänken, oder?
Das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass auf jeden Fall ganz viele Schieberrufe kamen, die auch für den Zuschauer halt wahrnehmbar waren. Und ich konnte in dem Moment jetzt nicht mehr erklären, warum. Also... Mhm. Genau, und du hast 83. Minute Gelb für Leveling wegen Ziehens am Trikot bei Kral. Das fand ich sehr auffällig. Also es hätte nicht mehr viel gefehlt, wenn er das Trikot in der Hand gehabt. Das fand ich...
Nee, ich habe mir nicht alle gelbe Karten aufgeschrieben. Ich hab das nur gefeiert, dass das so ein typisches Fordern der gelben Karten war, ohne dass man es gezeigt hat. Sondern man hat einfach gesagt, okay, Hartmann macht das so.
Ja.
Also machen wir das, versuchen wir das hinzukriegen. 86. Minute... stark von Diago Thomas, muss ich mal so sagen.
Ja.
Mit der Hacke sah es zumindest einmal aus.
Seite oder Hacke oder Fußsohle, weiß man nicht genau. Und auch so an den Innenpfosten, dass Freddy keine Chance hatte. Flanke kam von Führich, der gerade vorher eingewechselt wurde.
Chris Führich, ne? Ja.
Eine unabhängig davon, ob es gewollt war oder nicht. Es sah zumindest gut aus und hat wehgetan. Es passte.
Ja, und vor allen Dingen wisst ihr ja, dass dann alles schnell vorbei sein kann. Mhm. Und erstmal war ja dann noch die Aktion, wo der Jackes mehrmals versucht hat, den Platz zu verlassen und immer wieder versucht hat, raufzukommen und dann sich doch wieder hingesetzt hat.
Ist das die Nummer 14? Mhm. Ich habe seinen Namen nämlich nicht notiert, sondern nur seine Nummer.
Ja, der hatte sich irgendwie die Nase gebrochen.
Genau, und Stuttgart konnte nicht mehr wechseln.
Weil die das Wechselfenster verpasst haben, genau. Mhm.
Genau, das hatte ich auch notiert. Mhm. Der hatte die Hand von Illich im Gesicht, deswegen.
Ah, okay, das wusste ich nämlich nicht.
Genau, das ist in der 89. Minute passiert.
Genau, aber man kann Illich da keinen Vorwurf machen.
Nee, hat er nicht mit Absicht gemacht.
Der Stuttgarter hat sich in das reingestürzt und Illich hat ausgeholt.
Genau, das hat der Sky-Moderator auch explizit gesagt, dass das keine böse Absicht von Illich war. Der wurde dann behandelt, hat ja so ein Pflaster ins Gesicht bekommen und wollte auch unbedingt nochmal spielen und hat dann relativ schnell gezeigt, dass es nicht mehr geht.
Das kriegt man natürlich auf dem Fußballplatz relativ nur unterschwellig mit, dass die Stuttgarter zu 10 waren. Mhm. Hast du das mitgekriegt?
Nee. Während des Spiels gar nicht. Ich habe es nur in der Zusammenfassung dann, als der Kommentator meinte, dass in der Pressekonferenz hat Hoeneß gesagt, dass sie die letzten 7 Minuten in Unterzahl gespielt haben.
Hast du das mitgekriegt? Auf dem Spielfeld, dass die Stuttgarter so 10 waren?
Nee. Oh. Hat Steffi mir zu Hause erzählt. Hm.
Okay. 90 plus 6. Leveling spielt zum Woltemade, der zieht aus 11 Metern ab und trifft zum 2:2. Aber der Linienrichter hatte sofort die Fahne hoch. Hm. Also auch da hat der VAR nicht geholfen. Sondern der VAR hat es nur bestätigt. Nicht, dass wieder irgendeiner kommt, Gott sei Dank hatten wir Glück, dass der VAR war, sondern es wäre auch so abseits gezeigt worden. Das ist bei Stuttgart auch immer so, dass die, wenn die Tore schießen, abseits stehen.
Er muss so oder so abseits anzeigen.
Nein, nur wenn er die Wahrnehmung hatte. Überprüft wird's
nein, wenn jetzt einen blöden Blick gehabt hätte, hätte er keinen Abseits angezeigt. Ja, dann wäre der VAR trotzdem, aber in dem muss er trotzdem Abseits anzeigen. Also,
ja.
Also. Aber ist eh müßig. Es gibt es jetzt und von daher.
Ja.
Und war ja Gott sei Dank auch deutlich Abseits. Mhm. Also da.
War Abseits und dann letzte Chance Führich war Freddy nochmal hellwach.
Mhm. Wie man ihn kennt.
Ja. Also. Ja. 98 Minuten und 600, 104 Minuten hellwach.
Von seiner kleinen Verletzung aus dem Pokal scheint nicht
zu sein. Das war ein Schwindel einfach.
Ja, er hat ja was auf den Nacken gekriegt, irgendwie so war das, glaube ich. Also okay. War jetzt mein Gefühl, so klang das, war irgendwie ein.
Ich dachte, das war einfach nur ein Hitzschlag. Also das war einfach nur.
Ich glaube, der hatte auch was im Nacken gekriegt und dadurch war ihn dann auch so ein wahrer ein bisschen benommen. Also war jetzt ist okay. So. Wichtig ist, dass er wieder gesund ist. Von daher.
Was, ja. Was machen wir jetzt mit den drei Punkten?
Erstmal gut schreiben.
Ja. Gut, das machen wir.
Okay. Ja, nichts. Also, ne, wir können uns jetzt darüber freuen, weil es vor allem eine sehr gute Leistung war von der Mannschaft über weite Strecken. Es war für mich genau das Spiel, wie zu erwarten war. Wir ein bisschen defensiv, aus einer guten Defensive dann versuchen, schnell nach vorne zu spielen. Dafür haben wir jetzt mit Anza einen perfekten Spieler da vorne wieder, nachdem Hollerbach weg ist. Geraldo Becker hat das viele Jahre ja gut, sehr gut gemacht. Jetzt haben wir einen Spieler mit Anza, der zumindest die Anlagen dafür hat. Ja, muss man ja vorsichtig sein mit dem Hype. Aber Stuttgart war so, wie sie erwartet habe. Viel Ballbesitz, aber ohne große.
Und wir haben ja noch unseren Neueinkauf Derek Köhn eingewechselt.
Stimmt. Stimmt.
Und dafür, dass er erst 3 Tage da war oder 4 Tage, keine Ahnung.
Ja, der hat noch eine Rechnung offen.
Ja, hat er. Definitiv. Aber ich sag mal so, dafür, dass er noch nicht groß trainiert hat mit denen, mit seinen neuen Spielkameraden, ist er doch ordentlich da die Seite hoch und runter gelaufen. Hm. Zumindest die letzten 3-4 Minuten.
Also ja, den können wir uns sehr freuen.
Glaube ich auch.
Denke ich auch.
Ja. Er hat natürlich auch ein sehr geradliniges Spiel, also so wie es uns genau gut tut. Also vor allem, ja. Wenn wir es wirklich schaffen, aus unserer guten Defensive nach vorne zu spielen. Auch wenn Kemmlein dann bei da ist, der auch mit dem Ball sehr gut umgehen kann, neben Schäfer. Und ja, dann hast du da vorne mit Anza und Derek Köhn. Da vorne sage ich jetzt bei Köhn, also Köhn, der bis nach vorne durchzieht und Anza, der schon vorne wartet in der Regel. 2 Spieler, die eben mit dem Ball sehr gut umgehen können, sehr schnell sind. Ja, etwas, was uns ja ein bisschen die letzten Jahre abgegangen ist, zumindest so in der Breite. Hatten wir nur mal vereinzelte Spieler, die gewisse Geschwindigkeit mitgebracht haben. Ja, also von daher perfekt. Jetzt kannst du ganz entspannt nach Dortmund fahren. Dann ist erst schon wieder Länderspielpause.
Na, Baumer wird ja mal kolportiert, dass er nicht gerne Englisch spricht oder nicht gerne Englisch sprechen lässt. Ich würde in Frage stellen, weil ja Burke auf jeden Fall Englisch spricht und nicht anderes. Aber der hat es ja auf Deutsch gesagt, alle Statistiken sprachen gegen uns, außer die Torstatistik. Also heißt das sozusagen auf Englisch, Baume, Terror is back in town.
Ja, das stimmt. Der Terrorfußball ist zurück. Also insofern, und ich muss sagen...
Jünger, frischer, als er bei Urs war, glaube ich.
Schneller vor allen Dingen.
Schneller.
Wenn du jetzt mal die ganzen Einkäufe anguckst, das sind alles Spieler, die mit Ball schneller sind als wir drei zusammen ohne Ball.
Auf jeden Fall.
Also pass auf. Da kannst du rübergehen.
Du weißt ja nicht, welche drei er meint.
Wir beide auf jeden Fall. Ja, also,
definitiv.
Wir hören ja zu den Zweien. Wo die im Altersheim vielleicht noch schneller sind, weiß ich nicht.
Die Gruppe unten bei dir,
ja. Ja, genau, die unten Sport gemacht haben.
Genau.
Ja, ich bin erstmal auch zufrieden. Ich habe ja mir die Saison vorgenommen, dass ich das nicht mehr mache mit Punkten, also bei Blue Sky irgendwie Punkte schreiben, noch 40, noch 30, noch 35 oder weiß ich was, sondern...
Irgendeiner macht schon, Boss, bloß noch retweeten.
Genau, ich mache das aber mit Siegen. Ich habe mir vorgenommen, dass wir einfach 13 Siege brauchen, um die Klasse zu halten und jetzt brauchen wir noch 12.
Und der Rest ist unentschieden.
Ich kann mir auch vorstellen, dass diese 40 Punkte, 35 Punkte sollten wir uns als Ziel setzen, wenn wir die erreicht haben. Dann ist gut. Und das Spiel jetzt macht Mut. Vor allem, weil wie ich es ja auch schon öfter gesagt habe, die Heimstärke muss zurückkommen. So ein bisschen, ne? Dann unsere gewisse Spielrichtung sind wir ein bisschen limitiert, das wissen wir. Und aber zu Hause.
Haben die bei Sky diese Szene gezeigt, wo Baume pfeift? Zu Held hoch?
Nee, aber sie haben in der Halbzeitpause ein Interview mit Horst Held geführt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen hattet. Ich fand es gut. Ich habe mitgeschrieben tatsächlich. Er hat gesagt, dass die Spielweise, die Union in der ersten Halbzeit gezeigt hat, genau das ist, was sie erwartet haben. Und was er gesagt hat, war, dass sie aus wenigen Chancen Tore machen müssen und dass dieses Ziel bisher aufgegangen ist. Und das ist mein Fazit aus dem ersten Spiel. Ich hoffe, dass wir das beibehalten können. Also, dass wir noch nie die größten Chancen hatten, ist, glaube ich, uns allen klar. Aber wenn wir aus den wenigen Chancen, die wir haben, Tore erzielen können, dann sollte das eine ganz coole Saison werden.
Ich bin noch nicht ganz so pessimistisch wie sämtliche andere Leute, die uns regelmäßig auf Platz 18 bis 15. Also wir werden schon so in der zweiten Hälfte der Tabelle uns aufhalten, wenn alles normal läuft, aber ich denke nicht, dass wir zum Endspurt hin noch große Angst haben.
Während des Spiels in Dortmund werden die Lose gezogen. Ich wollte euch eigentlich fragen, wen ihr so hofft zu bekommen. Und dann habe ich aber gelesen, dass Dr. Felix Brüch die Lose zieht. Mm. Und habe gedacht, kann nur ungünstig werden für uns.
Also Hertha.
Ja, so ein Heimspiel gegen Hertha wäre jetzt auch nicht schlecht.
Das Heim und dadurch, dass die ganzen Amateurvereine, na, bis auf Illertissen, und na gut, Bielefeld gilt ja noch als Drittligist, war ja, zu dem Zeitpunkt, genau.
Nee, jetzt sind sie Zweitligist.
Jetzt sind sie Zweitligist, also ist ja das Heimrecht praktisch so, wie es gezogen wird.
Na,
bis auf Illertissen. Illertissen und Cottbus wird ein Heimrecht kriegen.
Und wie heißen die heute?
Wiesbaden.
Wien Wiesbaden.
Wenn sie denn
weiterkommen. Die würden auch noch Heimrecht kriegen.
Gegen die Bayern, aber glaube ich nicht. Ja, wird eine spannende Geschichte. Ich hätte nichts dagegen, mal ein Pokalspiel zu Hause zu haben. Das hatten wir ja schon Ewigkeiten nicht.
Also ich glaube, das letzte war gegen Heidenheim. Oder Wolfsburg, eins von denen. Die waren ja direkt hintereinander. Echt? Heidenheim und Wolfsburg, die Pokalheimspiele. Hm.
Okay. Ja.
Echt?
Nee, echt
waren Heimspiele?
Im Pokal?
Das waren Heimspiele. Ja, Heidenheim war 2-0, glaube ich.
War das nicht St. Pauli das letzte?
Heimspiel?
Hm?
Nicht, dass ich weiß. Also, du.
Tja, keine Ahnung.
Als Wolfsburg bei der Pokalspiel da, wo Ruß da das leere Tor nicht getroffen hatte.
Ja, stimmt. Stimmt.
Aber ich weiß halt nicht mehr, ob das vor oder nach Heidenheim war.
Naja. Aber guck mal, ich bin einigermaßen positiv gestimmt. Die Testspiele, das hatten wir ja schon besprochen, waren wahrscheinlich nur für die Galerie nach dem Motto, wir zeigen mal, was wir... Wir verunsichern erstmal, wiegen erstmal die Gegner in Sicherheit und machen es dann, wenn es ernst wird, anders. Das sah gut aus. Wir haben, und ich denke auch, dass Birk noch eine Rolle spielen wird. Ich glaube es, aber der
hat wohl die Vorbereitung nicht so richtig mitgemacht.
Er war ja auch krank.
Genau, und deswegen ist er natürlich erstmal auch hinten dran irgendwo.
Ja.
Aber er lief teilweise rum, ein bisschen wie ich weiß ja nicht, was wir hier spielen. Also er hatte noch keine Ordnung im Kopf. Aber ich denke mal, das wird mit der Zeit kommen, ja, da bin ich zuversichtlich.
Ja. Und ansonsten gucken wir mal.
Und am Sonnabend ist Drachenboot Fun Cup.
Genau, Virus Drachenboot Fun Cup, ganz genau. 72 Boote oder 71 Boote. Mhm. Und deshalb geht es schon um 9 los. Finalläufe wird 18.40 Uhr. Das heißt, wenn ihr Lust habt, kommt einfach vorbei. Es ist immer wie immer ein tolles Event. Gibt die einzelnen Botschafter, machen wieder ihre Stände mit Kinderbelustigung. Es gibt Gegrilltes, es gibt was Kühles, Blondes vom Fass. Es gibt jede Menge Action und natürlich spielt sich auf dem Wasser einiges ab.
Ja, also von AG Inklusion bis zu allen möglichen, also wie hast du gesagt, ziemlich viele Boote.
Genau, der Wirtschaftsrat ist vertreten, die U19 von Union wird ein eigenes Boot stellen. Mhm. Gegen die wir
im ersten Rennen auf jeden Fall absolut geahndet wird mit Geldstrafe sind Pyros und ins Wasser und springen.
Baden, genau.
Ja, weil das wurde in den letzten Jahren teilweise zu oft gemacht irgendwie.
Ja, waren teure Spaß in den letzten Jahren. Insofern ist das diesmal nicht erlaubt. Eine Sache wollte ich noch sagen, weil wir sind jetzt drüber gegangen schon. Bei dem ersten Bundesligaspieler ist ja das Thema Nachspielzeiten oftmals große Diskussionsrunde, in den großen Diskussionsrunden gewesen. Da gibt es einen sehr guten Artikel im Internet, bei NTV, glaube ich, von Alex Feuerherd, der haargenau erklärt, wie die Nachspielzeiten zustande kommen. 30 Sekunden fürs Tor, 30 Sekunden für das. Technische Nachspielzeit gibt es auch noch und kann ich nur empfehlen, mal nachzusehen. Aber steht man so manchmal, warum kommen jetzt auf einmal 10 Minuten Nachspielzeit zustande? Ich fand es hochinteressant, dass man
nachzuvollziehen. Das wird gewürfelt, siehst du?
Sollte so nicht sein. Und dass das die Mindestnachspielzeit ist. Also der Schiedsrichter darf nicht unterschreiten, kann es aber verlängern. Und wie sich das zusammensetzt. Also der vierte Offizielle, nicht der vierte Offizielle, bei dem VAR sitzt wo einer, der macht die ganzen Zeiten. und gibt das dann weiter und nach dem Motto, das ist die Mindestnachspielzeit, drüber kannst du gehen. Und wie sich die zusammensetzt, hoch. Also Alex Feuerhardt war ja früher einer von beiden, von den, wie hieß er denn, Colinas Erben. Und ist ja jetzt Schiedsrichterobmann, glaube ich, oder Schiedsrichtererklärer, irgendwas beim DFB. Und hat das bei NTV im Online-Text da sehr gut beschrieben. Also kann ich nur empfehlen. Man versteht dann so einiges mehr, warum, weswegen bestimmte Nachspielzeiten entstehen.
Man will ja allgemein ein bisschen kulanter mit der Nachspielzeit umgehen, damit auch einfach die Spieler aufhören, sich ständig so auf den Rasen zu setzen, auf den Rasen zu lehnen. Und dass der Zeitspiel einfach sah, wo, damit die Spieler merken, okay, hat keinen Sinn, wird hinten dran jagen. Maximal kann sie den Spielfluss immer noch zerstören. Ja, gut, das ist halt so. Mhm. Aber grundsätzlich sollen die Spieler merken,
und es gibt eine neue,
wie in der Premier League.
Es gibt eine neue Regeländerung, die ich sehr begrüße. Das habe ich schon am Freitag gleich gesehen.
Mit den 8 Sekunden oder 6 Sekunden?
Nee, ja, das die andere Regelung. Wenn ein Tor schießt, dann wird es zurückgenommen. Dann sucht man einfach
so lange, bis
man was gefunden hat, wurde, und dann wird es zurückgenommen. Das begrüße ich, das finde ich hervorragend.
Aber war ja korrekt, bloß dass der Eingriff nicht hätte sein dürfen. Aber
das ist ja eine neue Regel.
Ja, ja.
Bei denen darf das passieren, weil die sind ja auch unsportlich. Die haben ja angefangen.
Ja, das Spiel darf es nicht geben.
8 Sekunden, 8 Sekunden?
6 oder 8 Sekunden darf der Torhüter jetzt den Ball nur noch in der Hand haben, wird angezeigt vom Schiedsrichter.
Genau, der Schiedsrichter zeigt das an und der Torwart muss es sehen.
Naja, er hält den Finger halt, also der Schiri hält halt die Hand hoch. Also.
Ja, aber wenn Renner zum Beispiel die ganze Zeit auf den Ball guckt,
dann hat er trotzdem Pech.
Gehabt. Nee, dann wird das nicht erzählt. Der,
nee,
die
er
Regel
muss
ist,
Augenkontakt.
Er muss Augenkontakt haben.
Ja, aber.
Und die 8 Sekunden gelten auch erst ab dem Zeitpunkt, wenn es der Schiedsrichter anzeigt.
Genau.
Er hebt die Hand,
wie beim Zeitspiel. Er zeigt, glaube ich, nur noch die letzten 3 oder 4 an.
Ja, stimmt.
Werden wir es einmal sehen, dass es deswegen Ecke gibt?
3, 4 Mal. Ich denke schon.
Am Anfang, ja.
Irgendwann schon. Mhm. Aber wir werden, schauen wir mal. Ich finde es gut. Ähnlich wie mit dem Schiri diskutieren, dass die Spieler da zumindest nicht mehr Wut entbrannt auf den Schiri als Gruppe zulaufen dürfen. Es ist ja Gott sei Dank nicht so, wenn jetzt eine normale Diskussion mit dem Spieler, auch wenn er nicht Kapitän ist, zeigt der Schiri auch nicht immer gelb. Ist ja auch gut so. Ne? Ist ja
das habe ich, ja, weil du das Spiel angesprochen hast, bei dem Spiel auch nicht verstanden. Kimmich muss doch wissen, er ist nicht der Kapitän.
Er ist aber der Vertreter auf dem Rasen.
Na, aber der Kapitän war ja am Feld.
Ja, ist neuer. Nein, also es ist immer so, wenn der Torhüter Kapitän ist, gibt es einen Spieler auf dem Platz, auf dem Rasen, also nicht im Tor halt, der quasi der Vertreter für die Unterhaltung mit dem Schiedsrichter ist.
Okay.
Und der Schiri, deswegen hat der Kimmich nicht die Gelbe gekriegt, sondern weil er nicht aufgehört hat und weil er sich wahrscheinlich auch ein bisschen im Ton und Wort vergriffen hat. Er hat sich auch Geld gegeben, hat er gesagt.
Okay.
Aber am Ende muss man dann überlegen, wenn er sich trotzdem zu Recht aufregt.
Die gelbe Karte müsste man zurücknehmen.
Ja, aber wiederum bleibt ja ähnlich wie bei einer Tätigkeit. Wenn der Ball im Aus ist und ich meinen Gegenspieler eine Backpfeife hebe, kriegt er auch rot, obwohl der Ball im Aus war. Ja, also wenn ich den Schiri dann einfach in einem Ton angehe, dann kriege ich die gelbe ja, weil ich mich einfach unsportlich verhalten habe. Und das hat ja dann.
Auf jeden Fall gibt es noch eine riesengroße Marketingaktion von den Ultras. Da haben sie überall dran zu stehen. Ihr habt für Leute, die nicht zum Stadion gegangen sind, die können das nicht wissen, wir sollen uns für das Spiel gegen Hoffenheim alle ein Trikot kaufen.
Das
alle.
Weiß ich, das steht außen dran.
Ja, alle sollen sich ein Trikot kaufen im Zeughaus und zwar das neueste Union-Trikot.
Nein, so stand es da nicht.
Da steht dran,
alle im
Trikot.
Im roten Trikot.
Stand rot? Ich habe nicht mal rot gelesen.
Doch, ich habe es sogar fotografiert, glaube ich. Ich kann es dir zeigen.
Okay, dann das war nämlich noch die Frage, was ist denn eigentlich, wenn ich in grün oder im hellblauen komme?
Ja, dann musst du es umlackieren.
Na, Vivi würde durchgehen, sie hat ein rotes Union-Kleid an.
Genau. Ja. Ich leihe dir dann mein Kleid aus, okay? Das hatten wir ja schon mal abgesprochen.
Ich würde das tragen, aber ich glaube nicht, dass wir das tauschen können.
Ich bringe mir einen Ersatz.
Ach so, dann
ist kein Problem.
Gehen,
genau. Ja.
Passe ich nicht drin, glaube ich.
Ich bin nicht da.
Du bist nicht da, aber wir haben jetzt erstmal noch ein Dortmund-Spiel.
Also nicht in Dortmund, aber hier.
Ja, das ist ja auch Scheißzeit.
Ja, 19:30 oder 17:30.
17:30.
Mhm. Naja, geht ja noch.
Ja, kommst du weg.
Was? Das ist vor der Bettzeit.
Ja, also das Spiel kannst du gucken.
Ja, selbstverständlich.
Aber wenn du hinfährst, sag mal, fährt kein Zug mehr nach nirgendwo von Dortmund. Mhm.
Dann darfst du da übernachten.
Dann musst du da übernachten. Also stell mal vor, du musst in Dortmund schlafen.
Habe ich schon mal.
Und?
Bin ja da.
Ja, stimmt.
Naja.
Ich würde wahrscheinlich mit der Straßenbahn ein Stück wegfahren nach Gelsenkirchen oder Essen. Oder
da war ich ja gewesen.
Da kann man
wenn
auch
dann aus Gelsenkirchen zurück nach Dortmund gefahren.
Oder zur Union-Brauerei gehen und ein Bier nach dem anderen reinziehen und dann zum Bahnhof laufen.
Das kann man auch machen. Gut, ich habe meinen Zettel abgearbeitet.
Jo. Ich habe meinen nicht vorhandenen Zettel auch abgearbeitet.
Wollen wir noch die Rückseite betrachten?
Ja. Darf ich noch kurze Werbung machen?
Na klar.
Der Berliner Tierpark hat Nachwuchs bekommen. Habt ihr das mitbekommen, dass es zwei neue rote Pandas gibt?
Ich habe kein Facebook.
Urs 1 und 2.
Oh, ja, Urs hat, ich glaube, es ist sogar Urs, hat Nachwuchs bekommen und Union sucht nach Namensvorschlägen. Also das wäre doch die perfekte Chance, hier noch einen coolen Namen.
Boah.
Ich finde, einer sollte Freddy heißen, ist ein Männchen und ein Weibchen wohl. Und ich habe Louis als Weibchen vorgeschlagen, ja.
Dann
aber wir müssen alle... Ja, Dina wäre auch gut. Also ich finde, wir müssen alle auf jeden Fall Vorschläge einreichen.
Katja und Dina, aber das geht ja nicht.
Na, Freddy und Dina dann halt.
Freddy und Lisa.
Oder so. Ja, also ich finde, wir sollten uns da was Schönes überlegen bis zur nächsten Folge und vielleicht wird es ja genommen.
Machen wir so.
Jo.
Na denn.
In diesem Sinne, Kritik, Vorschläge, was auch immer.
Leserbriefe, wie ihr jetzt gleich hören werdet noch, erinnere ich nochmal dran. Und genau. Ja. Bis denne.
Bis schöne Woche noch.
Tschüss. Tschö.
Eine Weiterfahrt ist aus technischen Gründen zurzeit nicht möglich. Bitte haben Sie etwas Geduld. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Zug zu verlassen. Achten Sie bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.
BSC bezuschusst aktuell seine Frauen im unteren fünfstelligen Bereich. Susofian Schad, sportlicher Leiter, neulich im Elf-Freunde-Podcast 3 liegen, 3 Wege, wo steht der Berliner Frauenfußball? Damit ist, glaube ich, vieles gesagt. Und zum Thema Hertha und Frauenfußball möchte ich daran erinnern, dass der BSC im Jahr 2009 eine Kooperation mit dem 1. FC Lübars begonnen hatte. 2015 schaffte dann der 1. FC Lübars sportlich den Aufstieg in die 1. Bundesliga der Frauen. Es hing damals an Hertha BSC mit Michael Preetz, ob der 1. FC Lübars den Spielbetrieb in der 1. Liga finanziell gestemmt bekommt. Damals lag dieser etwa in Höhe von 600.000 Euro. Die Fußballerinnen vom 1. FC Lübars hätten sich damals vorstellen können, in der 1. Liga mit der Fahne auf der Brust als Frauenteam von Hertha BSC aufzulaufen. Hertha BSC lehnte ab und beendete die Kooperation mit dem 1. FC Lübars. Hertha könnte also heute eine 1. Liga-Mannschaft bei den Frauen haben, wenn sie damals anders entschieden hätten. Bei der Turbine gab es mit der Kandidatur von Tabea Kemme zur Präsidentenwahl 2021 eine große Chance, alte Strukturen und Herangehensweisen zu überwinden. Im Vorfeld der Wahl kam es zu einem Eklat, als der Vorstand die Bitte des Bundesliga-Teams ablehnte, den Termin der Mitgliederversammlung so zu legen, dass ihre Teilnahme oder schriftliche Abstimmung möglich sei. Die Wahl gewann Rolf Kurzmutz mit ein paar Stimmen Vorsprung auf Tabea Kemme. Die ehemalige Abwehrspielerin wollte dem Verein modernere Strukturen verleihen, sowohl im sportlichen Bereich als auch auf der Führungs- und Kommunikationsebene. Und sie hatte Investoren und Sponsoren in ihrem Rücken, die zum großen Teil heute den FC Victoria 1889 unterstützen bzw. tragen. Sie kündigte nach der Wahl ihre Mitgliedschaft beim 1. FFC Turbine. Sofian Schad war damals Trainer bei der Turbine und Hertha BSC überwies die vom Verband geforderte Mindestsumme zur Förderung des Frauenfußballs nach Potsdam. Im Sommer zur Saison 22/23 verließen dann sehr viele Spielerinnen, darunter fast alle Leistungsträgerinnen, den. Zum Beispiel Sarah Holmgard, wir haben sie ja beim Test gegen Real erleben dürfen. Sie ging damals mit ihrer Zwillingsschwester Karen zum Everton FC. Der Hintergrund für die vielen Abgänge war wohl zum einen die Folge der fehlenden Erneuerung im Verein, zudem aber gab es auch mehrfach Beschwerden über die Zustände beim Training. Präsident Rolf Kutzmutz trat dann in einer Nacht- und Nebelaktion als Präsident zurück und Trainer Sofian Kahet musste gehen. Von dem damaligen Aderlass an Spielerinnen hat Turbine sich nicht mehr erholt. Dina Oschmann war übrigens damals auch eine der Spielerinnen, die Potsdam verließen. Sie wechselte zu den Glasgow Rangers. Warum gibt es zwischen Union und Turbine und auch mit Hertha keine Freundschaftsspiele? Ich freue mich auf die kommende Saison von Union in der Frauenbundesliga. Sportlich gesehen ist eine Vorhersage schwierig. Viel wird von Verletzungen und Ausfällen abhängen, beziehungsweise den Ausbleiben. Insgesamt haben sich fast alle Teams ordentlich verändert und es gibt viele Neuzugänge und Abgänge. Deshalb kann man sich kaum an der Vorsaison orientieren. Zum Beispiel der erste FC Köln hat nun einen tieferen Kader mit mehr Qualität und wohl auch ihre Baustellen behoben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Mittelfeld der Liga groß sein wird und vom Leistungsniveau eng beieinander. Nur der FC Bayern wird wohl unangefochten die Meisterschaft erringen. Und für Jena wird es auch nicht leicht. Die Verletzung von Fiona Geisser, einer Schlüsselspielerin, wird nicht leicht aufzufangen sein. Den Test gegen Wolfsburg würde ich nicht sehr hoch bewerten. Das Team dort hatte kaum Trainingseinheiten miteinander, nachdem 10 Nationalspielerinnen erst kurz vorher aus dem Urlaub zurückgekehrt waren, bei einem fast gänzlich neu zusammengestellten Kader. Und dennoch war der VfL Wolfsburg deutlich feldüberlegen. Gegen Real war dann eher zu sehen, wo Union steht. Und das gleiche Real, das wir in der AF dominant gesehen haben, wurde gestern vom FC Bayern an die Wand gespielt. Der Klassenerhalt sollte das erste Ziel sein, meiner Ansicht nach, dann kann man weitersehen.